Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab. Einen zauberhaften Tag, liebe Freunde und Freundinnen der Streaming-Kultur, liebe NetflixerInnen und Netflixer, liebe Serien-Junkies, seid willkommen geheißen zu einer neuen Folge von Popcorn Culture. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit mir heute dabei sind natürlich auch wie immer der liebe Manu.
Hallo zusammen.
Und der liebe Jay.
Jawohl.
Schön, dass ihr da seid. Wir beschäftigen uns heute mit einer Sitcom, die auf Netflix läuft, und zwar den Derry Girls. Eine Serie, die mal ein bisschen was anderes ist, als ihr von uns vielleicht gewohnt seid, neben den Science-Fiction- und Thriller-Serien und Filmen, zuletzt ja Avatar. Gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Sitcom-Richtung, eine Coming-of-Age-Sitcom aus Irland, die erfolgreichste nordirische Sitcom, zumindest seit 2000, aber ich glaube, davor konnte man das nicht so richtig messen. die meistgesehenste Serie in Nordirland überhaupt, mit über 3 Millionen Zuschauern allein in den UK. Eine nordirische Coming-of-Age-Serie mit 3 Staffeln. Die letzte Staffel wurde gerade letztes Jahr im Sommer veröffentlicht, also sie ist schon beendet. Und die 3 Staffeln haben jeweils 6, beziehungsweise die letzte hat 7 Episoden pro Staffel und genau, ist quasi jetzt schon fertig und ja, damit wollen wir uns heute beschäftigen.
Ihr könnt das genau, sozusagen quasi gleich nach dem Podcast suchten, einfach durchsuchten, dann könnt ihr euch das reinziehen.
Genau.
Ja.
Voll genau, eine Folge hat nur 25 Minuten.
Ja. Stimmt, es ist so, es ist schön proportioniert und ich muss auch sagen, ich verdanke den Tipp auf Derry Girls wirklich der guten Jana. Irgendwie bei mir, mein Netflix-Algorithmus hat mich bis jetzt diese Serie gar nicht sehen lassen und ich hätte nicht gedacht, dass ein derartiges Schmuckstück einer Serie von mir noch völlig unbeachtet geblieben ist. Und ich weiß noch, Jana, als wir zum ersten Mal überhaupt über die Idee gesprochen haben, dass du bei Popcorn Culture mitwirken könntest. Und dann habe ich dich gefragt, ja, hast du irgendwas, worüber du gerne sprechen möchtest oder was du so richtig toll findest auf Netflix? Und dann sagst du, ja, Derry Girls. Und ich habe das noch nie gehört. Und war erst auch ein bisschen skeptisch, weil so Coming-of-Age-Sitcom das, wie soll ich sagen, das holt mich jetzt schon nicht gerade morgens zum Bett raus. Aber ich habe dann reingeguckt und ich habe mich unmittelbar verliebt in die Serie. Also das ist jetzt wirklich auch von mir ein ganz, ganz warmer Tipp, eine ganz heiße Empfehlung sogar. Schaut da mal rein. Ich habe mich selten so gut und gepflegt, amüsiert und unterhalten gefühlt wie bei dieser Serie.
Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gebraucht. Also ich kannte Derry Girls auch nicht. Ich hatte den Namen irgendwo mal gehört, aber ich wusste überhaupt nichts über die Serie und dann hat Jana gesagt, hey, ja, Derry Girls könnten wir mal machen und zumindest mögen sowohl Jana als auch ich, das haben wir schnell festgestellt, Coming-of-Age-Geschichten und ich gebe zu, wahrscheinlich ist das Setting, hier geht es ja hauptsächlich um Mädchen, für mich ein ungewohntes. Und der eine Junge, der sozusagen da mitspielt, hat ja auch er ist eher derjenige, der ständig runtergemacht und fertig gemacht wird. Und und ich habe tatsächlich ein paar Folgen gebraucht. Ich fand's so ganz nett. Klar, der irische Akzent ist schon gewöhnungsbedürftig. Ich meine, der ist fantastisch. Es macht natürlich tierisch Spaß und das muss man unbedingt im Original gucken.
Ich wollte gerade sagen, es gibt keine Synchronisation. Also es ist nur quasi in Original.
Ach, es gibt gar keine.
Nein, bestenfalls schaltet ihr euch die Untertitel ein auf Englisch oder auf Deutsch, so ein bisschen was verfolgen zu können, weil, wie gesagt, wie Jay gesagt hat, irischer Akzent, man braucht ein bisschen, um sich einzuhören.
Das habe ich später, ja, später dann auch tatsächlich gemacht, weil dieses Irische liebe ich ja, aber es ist schon echt manchmal schwierig zu verstehen. Und dann hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Charaktere am Anfang ja so unfassbar hysterisch sind irgendwie, diese Mädels. Und ich habe echt gebraucht, bis ich die irgendwie lieb gewonnen habe. Gegen Ende der ersten Staffel, tatsächlich so die letzten 2, 3 Folgen, da war ich dann im Boot. Und dann tatsächlich die zweite Staffel finde ich mit die großartigste. Die hat mich voll mitgenommen. Die dritte war dann wieder so ein bisschen hoch und runter. Da gab es manche stärkere und manche schwächere Folgen, fand ich. Aber da war ich ja schon eingekauft quasi. Also. Aber ich habe gebraucht.
Vielleicht müssen wir ganz kurz noch ein bisschen mehr zu dem Setting erzählen, damit ihr euch, falls ihr Derry Girls noch nicht gesehen habt, auch mit ins Boot genommen fühlt. Derry Girls spielt in den 90ern, also mit allem, was zu den 90ern dazugehört. Ich glaube, es startet ungefähr um 92 oder 93 und die letzte Staffel endet relativ zeitgemäß 1998, also wirklich mitten in den 90ern. Und wie Jay schon verraten hat, spielt in Nordirland oder wie wir schon gesagt haben, in Nordirland. Und zwar nicht irgendwo in Nordirland, sondern in Derry beziehungsweise Londonderry. Das ist quasi eine Grenzstadt zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und es geht um die 4 Mädchen, um Erin, Orla, Michelle und Claire, sowie den Cousin James von Michelle, der Engländer ist und irgendwie ja jetzt so an Michelle dranhängt, so ein Anhängsel ist, weil er bei seiner Cousine und seiner Tante lebt, weil seine Mutter ihn irgendwie gerade nicht mehr in London haben wollte. Und genau, die 4 beziehungsweise die 5 gehen auf eine katholische Mädchenschule, also sehr spezielles Setting nochmal, die von Nonnen geleitet wird. Und James ist der einzige Junge auf dieser katholischen Mädchenschule. Genau.
So viel. Das machen sie, glaube ich, gell? Die haben ihn da hingeschickt, weil sie um seine Sicherheit sich fürchteten, wenn sie ihn auf die Jungsschule geschickt hätten, weil sie gedacht haben, der würde da als Engländer, würde er da derart malträtiert werden, dass sie fanden, die Mädchenschule ist das sicherere Setting oder so, gell?
Und das ist es ja nicht mal, also weil James wird nach allen Mitteln der Kunst sozusagen runtergemacht und niedergehalten von den Mädchen. Und gleich in der ersten Folge stellt sich heraus zum Beispiel, dass diese Schule keine Jungstoilette hat und James ist komplett überfordert, weil er nicht weiß, wo er auf Toilette gehen soll, bis er dann schlussendlich in einen Blumenkübel pinkelt.
Ja, genau.
Aber wichtig dazu ist natürlich noch zu sagen, das Ganze spielt quasi auf dem Höhepunkt des Nordirland-Konfliktes, wo ja eben Protestanten und Katholiken miteinander im Konflikt waren, die protestantischen Iren sich eben zu England hielten, auch denke ich immer noch halten, und die Katholiken eben eher sozusagen Autonomie oder Anschluss an die an die Republik Irland haben wollten. Und wer in dieser Zeit zumindest aufgewachsen ist, also ich kann mich noch gut daran erinnern, in den 90ern ständig im Fernsehen irgendwas von Bombenattentaten und Anschlägen und von diesem ganzen Konflikt mitbekommen habe, sozusagen in meiner Jugend. Und man erinnert sich vielleicht an den U2-Song Sunday Bloody Sunday, der auch diesen, auch diesen Konflikt besingt, der ja eben tatsächlich irgendwas zwischen nationalistischem und religiösem Konflikt ist. Und das ist sozusagen das Surrounding dieser Serie. Diese 4 Mädels und der Engländer James wachsen sozusagen in diesem Klima auf. Und von daher, das spielt nicht die Hauptrolle, aber es wird immer wieder sehr, sehr interessant und durchaus auch manchmal zu Herzen gehend in die Serie eingebracht. Also dieses Klima und diese ganzen Dinge, die dort sozusagen vor sich gehen.
Es ist halt etwas, was permanent unterschwellig sozusagen mitläuft. Also man sieht Originalausnahmen Aufnahmen aus der Zeit. Es werden dann später in der dritten Staffel auch politische, historische Ereignisse sozusagen mit in die Serie eingebunden. Es betrifft die Mädchen oder auch James auf unterschiedlichste Art und Weise. Oder wenn ein Ausflug gemacht werden soll in die Republik, dann müssen sie über die Grenze fahren und der Schulbus wird von den Soldaten durchsucht oder beziehungsweise kontrolliert. Und anders als vielleicht in anderen Sitcoms ist sozusagen dieses Politische immer Thema. Und da das Politische in diesem Nordirland-Konflikt eben so stark auch mit dem Religiösen verbunden ist, mit dem Katholiken gegen die Protestanten, ist das eben auch ein Thema, was permanent mitläuft. Natürlich auch über die katholische Mädchenschule, aber dann eben auch klassische Verbindung von Politischem und Coming of Age, eine Situation, wo die katholische Mädchenschule einen Ausflug mit der protestantischen Jungenschule machen soll. Und dann sozusagen alles an Coming of Age, an Liebeleien, die Mädels sind darauf eingestellt, wir wollen mit den Protestanten rumknutschen oder wir wollen mit den Jungs rumknutschen. Und dann gibt es ein riesengroßes Desaster und sie stellen fest, sie reduzieren sich dann doch irgendwie nur auf ihre Religion und das sind die Protestanten und wir sind doch die Katholiken. Und so läuft dieser Konflikt parallel mit den Mädels sozusagen und ihren ersten Erfahrungen mit ihrem Erwachsenwerden, mit ihrem Wunsch nach Liebe und Aufmerksamkeit und auch Verbindung zu ihrer Umwelt. Und das gerät dann immer wieder miteinander in Konflikt auch.
Ja, und das ist, finde ich, auch etwas vom Bemerkenswertesten in der Serie, dass sie eigentlich auf dem Hintergrund einer unglaublich angespannten politischen und gesellschaftlichen Situation, das ist ja alles, das hat ja wirklich dort auch geknistert in den Jahren. Übrigens, Jay, du hast ja den Bloody Sunday erwähnt, das war wirklich in der Stadt Derry hat der stattgefunden. Ja, also da wurden von diesen britischen Fallschirmjägern oder was auch immer Einsatztruppen wurden dann Demonstranten erschossen und verwundet und so weiter. Das ist in der Stadt passiert, etwa 20 Jahre vor den Ereignissen unserer Serie. Und das Ganze ist total angespannt. Und ich finde, das macht irgendwie auch den Zauber oder den Reiz oder die Kunst dieser Serie aus, dass sie dieser schwierigen und tragischen Ausgangslage solche urkomischen Momente abbringt. Das ist ja vielleicht auch so in der DNA von Humor überhaupt. Also Humor ist dort doch irgendwie am wichtigsten und auch am durchschlagendsten, wo es eigentlich zum Heulen ernst ist. Und das, wie die Serie das hinkriegt, in dieser angespannten Situation diese Mädchenfiguren zu zeichnen und derart witzige, urkomische Momente zu schaffen, das finde ich einfach sensationell.
Ja, und vor allen Dingen ist es dann doch auch wieder spannend, weil ich hätte eigentlich gedacht, diese Konfliktsituationen, die politischen, ich hätte jetzt erwartet, dass das noch mehr ausgeschlachtet wird. Aber die Serie bleibt dann schon sehr treu bei den Figuren, die einfach aufwachsende Mädchen sind, die sich eigentlich überhaupt nicht scheren, um wer da nun wem denn die Köpfe einschlagen oder bomben und so weiter. Die wollen aufwachsen und die wollen Jungs kennenlernen und die wollen knutschen oder vögeln.
Die wollen auf ein Take-That-Konzert fahren.
Ja, die wollen auf ein Take-That-Konzert fahren und sie wollen einen Ride. Ne? Das ist ja immer so schön, wie das dann umspielt ist, einen jungen Mann zu finden, einen Ride. Und das Ganze dann sozusagen auf dieser Hintergrundfolie, wo du dann einfach siehst, ja, Menschen wachsen auf. Menschen haben, sehen nicht, also die große Politik findet im ganz normalen kleinen Leben meistens eben doch als Hintergrundfolie statt. Und da sind so ganz normale Dinge, die Konflikte mit den Eltern, erwachsen werden, sich irgendwie emanzipieren, Streit unter den Freundinnen, irgendeine Gegnerschaft mit irgendeiner anderen Tussi an der Schule und so weiter. Also diese ganzen Dinge machen schon das Hauptding aus. Und ich finde das eigentlich sehr klug, wie die Schöpferin der Serie das gestrickt hat. Nämlich, dass sie wirklich den Hauptmerk auf diese Dinge gelegt hat und nicht eine Pseudo-Politik-Serie daraus gemacht hat oder so.
Ich finde, das ist ein total feiner Grat, den sie da geht und das gelingt ihr virtuos, um mal dieses Wort zu benutzen. Ja. Und ich finde, man merkt der Schöpferin dieser Serie, Lisa McGee übrigens, auch ab, dass sie selber quasi tatsächlich aus dieser Stadt kommt, aus Derry beziehungsweise Londonderry. Londonderry übrigens der Begriff sozusagen der Unionist, der Protestanten und Derry der Katholiken beziehungsweise die für die Verbindung mit der Republik Irland stehen. Also es zeigt sich sogar schon an dem Namen, wie weit dieser Konflikt sozusagen in das Leben reinreicht. Und trotzdem, wie du es gesagt hast, Jay, es geht um Identitätsentwicklung. Eine der Hauptdarstellerin, Erin zum Beispiel, möchte Schriftstellerin werden. Und es ist so ein bisschen so ein Running Gag zum Beispiel in der Serie, dass sie immer wieder kommt mit ihren Erkenntnissen über die Jugend und über das Großwerden und das Aufwachsen und die immer dann sozusagen aus dem Off zum Beispiel eingespielt werden. Und ja, im nächsten Moment geht es dann irgendwie darum, dass sie sich nicht traut, den Typen anzusprechen, der sie gerade eingeladen hat, auf das Konzert seiner Band zu kommen. So.
Ja, genau.
Ja, das genau. Ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Aber trotzdem noch mal kurz die Rückfrage an. So, anscheinend ist euch das ja nicht so gegangen, dass ihr die Figuren, ich fand die am Anfang, hatte ich echt ein bisschen Mühe, eben weil ich die so hysterisch empfunden habe. Also ich konnte mich da, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein 54-jähriger Mann bin, dass ich irgendwie dachte, die ersten Folgen krischen die ständig durcheinander und ich dachte irgendwie, meine Güte, was ist denn mit denen los? Also ist euch nicht so gegangen anscheinend.
Vielleicht, Manu, sag du mal was dazu. Ich als einzige Frau hier in der genau. Runde sag dann vielleicht danach noch mal was.
Ja, also ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern an die ersten paar Folgen. Ich glaube, so ein, zwei Folgen habe ich schon auch gebraucht, so richtig reinzufinden. Aber ich fand es halt von Anfang an sehr komisch. Es gibt ja einige Figuren, auf die eine oder andere werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Also der Großvater, der heißt, glaube ich, Joe, Grandpa Joe, ja. Mit seinen unglaublich gemeinen, fiesen, zynischen Bemerkungen seinem Schwiegersohn gegenüber, den er wirklich offenbar einfach irgendwie hasst und nie gemocht und angenommen hat. Und das sind so Running Gags, das fand ich einfach von Anfang an derart urwitzig, dass mich das schon ziemlich schnell irgendwie in die Serie reingezogen hat.
Bei den Mädels fand ich zum Beispiel, natürlich, die sind komplett drüber. So Erin mit ihrem Pseudoschriftstellertum oder dann gibt es noch ihre beste Freundin Michelle, die eigentlich nur auf Männer aus ist, beziehungsweise nur auf, wie du so schön gesagt hast, nur aufs Vögeln oder irgendwie ja. sozusagen auf den nächsten Typen drauf springen. Was natürlich nicht passiert, die sind an der katholischen Mädchenschule. klar sind die irgendwie überzeichnet, aber so in ihrem Charakter, aber sozusagen die Entwicklung beziehungsweise das, was da persönlich vor sich geht, die Wünsche und das Streben nach Anerkennung und das Ringen mit der eigenen Identität, das ist, finde ich, unglaublich realistisch dargestellt. Also die erste Szene zum Beispiel, wo es darum geht, sie wollen statt der Schuluniform eine Jeansjacke anziehen. Und die Mutter ja, genau. von Erin verbietet ihr das, weil sie sagt, nein, geht nicht, du ziehst deine Schuluniform an. Und dann steht da die andere Freundin, die sowieso mal leicht hysterisch ist und die hat dann eine Jeansjacke an. Und dann wird gesagt, nein, wenn du die nicht anhast, dann zieh ich dich auch nicht an. So individuell wollen wir dann auch nicht sein. Also so das Ringen um Individualität und Identität. Und das finde ich zutiefst realistisch tatsächlich einfach dargestellt. Und da macht es, finde ich, dann überhaupt nichts, dass die Mädchen alle so ein bisschen drüber sind in dem, wie sie so sind. Weil das, wonach sie suchen und das, worum es geht, inhaltlich, damit konnte ich mich sofort identifizieren.
Ja, und was ich wirklich schön finde, ich meine, in dieser Vierer- bzw. Fünfer-Clique, ne, vier Mädchen, ein Junge, der zwar ständig eine draufkriegt, aber irgendwie, und du hast dann da eben auch Orla, die irgendwie, man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich noch ein kleines Kind ist irgendwie und überhaupt noch nicht so alt wie die anderen, obwohl sie das gleiche Alter hat. Ne, die anderen beiden hast du schon, oder die anderen drei haben wir schon beschrieben im Grunde. Und was ich dann wirklich schön finde, ist, dass diese Mädchen aber zueinander stehen. Die erleben ihre, inklusive James, der wird quasi dann irgendwie, ist der dann irgendwann am Ende der zweiten Staffel, ja, ruft er, I'm a Derry Girl, I'm a Derry Girl. So, ne, also da ist dann irgendwie auch klar, der ist einer von uns. Wir sind unterschiedlich, wir haben alle eine an der Meise, komplett, aber wir sind Freundinnen und Freunde und wir wachsen miteinander auf und wir gehen das Leben miteinander an. Und das ist schon wirklich schön. Also das, ich finde, da hat die Serie auch wirklich Herz. Also gerade weil man irgendwie denken könnte, mein Gott, hättet ihr euch nicht heilere Freundinnen aussuchen können. Ja. Aber nee, die haben sich gesucht und gefunden und die gehen durch dick und dünn. Und das ist schon schön. Also
das stimmt. Das ist eigentlich eher so eine Vollkatastrophe neben der anderen. Du hast eben schon Orla auch erwähnt und quasi die dritte, die wir namentlich noch nicht benannt haben, ist Claire, wie ich gesagt habe, die immer so leicht hysterisch ist.
Sehr hysterisch. Ja. Also eigentlich ununterbrochen hysterisch. Das ist die, mit der ich auch am meisten Schwierigkeiten am Anfang hatte, weil ich diesen hochfrequenten Ton, in dem sie quasi ununterbrochen spricht. Oh, da musste ich mich echt erst dran gewöhnen. Ey. Ja.
Aber genau, weshalb ich Claire gerade nochmal erwähne, weil du eben so schön sagtest, die stehen zueinander. Und die stehen auch zueinander, obwohl Claire ungefähr in jeder Folge einen Moment hat, in dem sie die Mädchen verleugnet und sagt, ich gehöre nicht zu euch. Stimmt. Ihr seid nicht meine Freunde. Warum habe ich mich bloß auf euch eingelassen? Und man dann immer irgendwelche Spitzen von Aaron bekommt, ja, seit du drei bist, gehörst du zu uns, da kommst du jetzt nicht wieder raus, so ungefähr. Genau, das ist irgendwie auch ganz schön.
Ist auch ein bisschen so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ne? Also du suchst dir ja also deine Geschwister nicht aus und genauso wenig die Menschen, mit denen du quasi in der gleichen Straße oder im gleichen Dorf aufwächst. Und all das prägt dich und all das macht dich aber auch dann zu dem, wer du bist. So. Und das wird hier schön gezeigt irgendwie. Also.
Genau, und da verschwimmen eben auch so ein bisschen Freundschaften mit Verwandtschaft, weil Aaron und Orla sind Cousinen und Michelle ist sozusagen die Cousine von James und müsst ihr jetzt nicht alles im Kopf behalten, aber zum Beispiel Aaron und Orla wohnen auch zusammen, weil die Mutter eben Geschwister sind und die Mutter von Orla eben bei der Familie von Aaron auch noch mitlebt. Also das ist so gefühlt auch fließend, der Übergang zwischen Freundschaft und Verwandtschaft und es ist total egal, wer in welcher Rolle zu wem steht, weil sie irgendwie alle, das finde ich total schön, weil sie alle füreinander verantwortlich sind.
Also ja, das stimmt und gleichzeitig ist mir ja auch an mancher Stelle so ein bisschen eng ums Herz geworden, weil es halt doch eine sehr kleine Welt ist, in der sich diese Mädchen oder jungen heranwachsenden Frauen bewegen und das wird auch ganz schön gezeichnet. Eigentlich, man könnte ja auch denken, also Derry ist, glaube ich, hat etwa 85 oder so 80.000 Einwohner, also ist jetzt nicht gerade ein Dorf, aber durch diese Verwandtschaftsverhältnisse, alles ist so eng aneinander gekittet irgendwie. Alle kennen alle, wissen alles von jedem. Es ist eine unglaublich so gossipy Atmosphäre. Es wird überall geklatscht und getratscht. Und wenn irgendeiner was getan hat, dann geht es 3 Sekunden und dann weiß es die ganze Stadt und so. Und es ist so, es hängt alles so miteinander zusammen. Es ist eine sehr, sehr enge also schon auch irgendwo liebevoll und vertraut, aber auch sehr enge Atmosphäre. Und das verdoppelt sich ein Stück weit auch nochmal an diesem Mädchen, katholischen Mädcheninternat. Da ist ja dann auch, da sind zwar doch eine ganze, sind doch viele junge Frauen, die da zur Schule gehen und wohnen, aber es ist auch halt schon alleine durch dieses katholische Setting ist es eine sehr enge Struktur, in die sie gepresst werden. Und ich finde das sehr schön gezeigt, wie dann immer wieder diese Fliehkräfte sich bemerkbar machen, so diese Bedürfnisse da auszubrechen und in Berührung mit der großen, weiten Welt zu kommen. Da ist ja dann so zwei Dinge sind das symptomatisch, dieses Take-That-Konzert, ja. in das sie sich dann reinschleichen. Das ist, glaube ich, irgendwie in Belfast oder so, oder das ist irgendwo außerhalb. Genau. Da wollen die dann unbedingt hin. Und dann gibt es ja diesen politischen Moment, wo sie doch versuchen, die Rede von Bill Clinton irgendwie mitzuverfolgen.
Übrigens
oder so.
Auch das historisch, sind so, ja, genau.
Ja, beides ist historisch. Also ja. dieses Take-That-Konzert hat es gegeben und diesen Besuch der Clintons auch. Und das sind so Berührungen mit der großen, weiten Welt. Und irgendwie bricht so dieses adoleszente Bedürfnis auch auf, irgendwie mal so diesen engen Rahmen der heimatlichen Verhältnisse irgendwie aufzusprengen.
Ja, das ist echt stark. Ich finde ja, also ich meine, mein Lieblingscharakter ist natürlich eigentlich Sister Michael, die Leiterin dieser katholischen Schule, die quasi eine Nonne ist und die, wo man aber, die so wunderbar gespielt ist und so wunderbar apathisch, die hat eigentlich auf nichts Lust und die lässt einfach immer die unfassbaren One-Liner los, wenn sie irgendwie ja. um quasi in jeder möglichen und unmöglichen Situation auszudrücken, wie egal ihr alles ist und wie verachtungswürdig sie alles findet, was da so passiert oder wie
die
sich
Mädchen
irgendwelche
auch.
Ja, aber auch die Mädchen, genau. Also das ist einfach eine super Figur. Die bringt dann sozusagen natürlich auch das Thema Religion irgendwie in einer schon sehr witzigen Art und Weise aufs Tablett, weil ja irgendwie klar ist, das ist ein katholisches Ding und dann gibt's dann da immer noch diesen Priester, der dann da irgendwie dazukommt und den kann die Nonne überhaupt nicht leiden und also da gibt's einfach sagenhafte Szenen, die wirklich großartig sind.
Und es passt eben auch sozusagen zu dem, was wir über Coming of Age oder eben darüber gesagt haben, dieser Wunsch auszubrechen, dieser Wunsch, die eigene Identität irgendwie zu finden. Und dazu gehört eben Religion auch sozusagen als identitätsbestimmendes Merkmal irgendwie für die Mädchen. Also genau. Das ist ganz klar, die sind katholisch und die Protestanten sind sozusagen die anderen. Die sind auf der katholischen Mädchenschule und sie identifizieren sich komplett sozusagen damit und da gibt es so skurrile Szenen, wo es dann darum geht, dass eine Marienerscheinung irgendwie auf einmal Thema ist.
Genau.
Beziehungsweise die sind in der Kirche und da ist eine Marienstatue und es ist ein Hund entlaufen und der Hund uriniert von oben von der Empore und es tropft auf die Marienstatue und die Maria sieht aus, als würde sie weinen und es ist quasi
die weinende Madonna.
Die weinende Madonna. Und das ist quasi eine Folge lang kompletter Aufruhr, weil die Mädchen nun meinen, eine Marienerscheinung gehabt zu haben. Und dann kommt eben besagter Father Peter, ich glaube, er heißt Peter. Und,
ja.
Und es gibt großen Aufruhr sozusagen an der katholischen Schule. Und ja, genau. Aber so das durchdringt eben auch das komplette Aufwachsen von den Mädchen. Diese Identifikation mit dem Katholischsein.
Genau.
Ja.
Ja, und schön ist auch, ich meine, das wird quasi, also es gibt dann immer mal auch quasi kritische Auseinandersetzungen damit, aber eigentlich spielt das nicht die Rolle, also der Katholizismus gehört einfach dazu. Wir sind katholisch. Voll. Und wir ja. sind hier auf der Schule und die ist zwar auch bekloppt und alles Mögliche, aber das ist unsere, das gehört zu unserem Sein sozusagen. Und das ist irgendwie auch ganz schön, weil dann tritt die Religion immer wieder auch in den, also obwohl sie so präsent ist, sowohl im politischen Konflikt, der alles umgibt, als auch in ihrer Schule, quasi konterkariert von dieser apathischen Sister Michael, die wie gesagt wo man manchmal nicht weiß, sind ihre One-Liner eigentlich schon blasphemisch oder noch lustig, so und dann aber das ganze Ding wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Das gehört einfach dazu. Hierin wachsen wir auf und das nehmen wir auch ein bisschen ernst und dann treten aber immer wieder diese eigentlichen Jugendthemen treten immer wieder vor die anderen und brechen sich Bahn. Und das finde ich irgendwie auch so schön, weil ich sag mal so, naja, irgendwie in meiner Jugend, ich bin jetzt zwar nicht katholisch aufgewachsen, aber immerhin freikirchlich, sozusagen zwar ein Spätbekehrter, also nicht aus einem religiösen Hintergrund kommend, aber dann mit eben 14 gläubig geworden und eben in so einer feurigen Freikirche, die irgendwie alles für Gott geben will. Und du versuchst als Jugendlicher auch alles für Gott zu geben, aber diese Jugendthemen, die so und so, boah, die sieht so geil aus und die hätte ich so gerne, aber ich darf ja nicht. Und so diese ganzen Fragen, die dann damit, und man spricht mit Freunden unter vorgehaltener Hand über sexuelle Themen und irgendwie fühlt man sich aber auch schlecht, weil die Religion ja doch so ein bisschen asexuell irgendwie dir verkauft wird und so weiter. Also da habe ich mich dann doch auch schon wiederfinden können, gerade in diesem... dass sich die Jugendthemen einfach immer wieder durchsetzen. Und die Erwachsenen wollen vielleicht Religion, aber der Aufwachsende will...
andere Dinge.
Genau.
Ja, ja. Also das stimmt, Jay. Und doch ist Religion dann für die Mädchen, wie du sagst, es ist so ins Selbstverständnis dieser Figuren eingeschrieben, das ist so der wie soll ich sagen, das Grundwasser, in dem sie irgendwie aufwachsen, aber es drückt dann manchmal auch durch, dass sie eben dann zum Teil sich fragen, ja, haben wir jetzt an einer Stelle, da haben sie so viel Scheiße gebaut und alles ist irgendwie schief gelaufen und dann sagt doch die eine, die Claire eben natürlich wieder, die immer besonders ängstlich und hysterisch reagiert und sagt dann, vielleicht hasst uns Gott ja. Und das ist dann echt eine, also die Mädchen gucken sich dann schon für einen Moment lang an und fragen sich so quasi, ja, hat uns Gott da irgendwie verstoßen? Und dann das ist ja dann wieder einer der klassischen Momente für die Schwester Michael, die dann reinkommt, ganz überraschend und hört, von dieser Befürchtung hört, dass Gott die Mädchen vielleicht hassen könnte. Und sie sagt dann, ach, seid doch, don't be ridiculous, seid doch nicht albern, Mädchen, natürlich hasst Gott euch nicht. Und Claire sagt dann, vielen Dank, Schwester. Und sie beendet dann den Satz, ihr seid viel zu, ihr seid gar nicht interessant genug, für dass euch Gott hassen würde. Und sagt dann noch so leise dazu, wenn er überhaupt existiert. Und verlässt den Raum und die Mädchen gucken sich so an.
Also das Schöne ist ja auch, die ringen ja selber, auch Sister Michael und der hier Father Peter, die ringen ja auch selber irgendwie mit dem katholisch sein, mit diesem Setting, in dem sie da jetzt irgendwie sind, einfach.
Genau.
Ja, das finde ich eigentlich tatsächlich auch bei allen witzigen Spitzen, die da gemacht werden, finde ich das auch schön, dass sie zeigen, wie auch diese geistlichen Würdeträger irgendwie mit ihrem Glauben hadern und dann, der zieht sich ja, dieser Vater Peter, der zieht sich dann auch mal zurück, weil er, glaube ich, irgendwie eine Frau kennenlernt, die ihn unglaublich verzaubert und dann wird das irgendwie ein Riesendesaster und der kommt dann irgendwie erst nach einem Jahr oder so, kommt der wieder aus der Versenkung, geläutert und so, aber hat dann
Er hat dann lange Haare, echte, glaube ich.
Genau.
Ja, ja, und hat echte Zweifel im Glauben. Das ist ja auch das Bittere an dieser Madonna-Episode, dass eben diese weinende Madonna dann zu einem unglaublichen Aufschwung im Glauben dieses Vaters Peter, glaube ich, sorgt, oder? Der gewinnt doch dann irgendwie neuen Mut, dass es eben mit Gott vielleicht doch etwas doch was dran sein könnte oder so. Und dann wird das aufgelöst und alles.
Ja, ach. Und witzigerweise geht es ja bei den Mädchen wiederum gar nicht sehr um das Religiöse. Natürlich, die denken so, da haben sie eine Marienerscheinung gehabt oder da Madonna hat geweint. Aber da geht es dann doch wieder um das Coming-of-Age-Thema. Da geht es dann wieder um die Aufmerksamkeit, um das genau. Ringen darum, was Besonderes zu sein. Sie wollen was Besonderes sein, weil sie jetzt da miterlebt haben, wie die Madonna vermeintlich geweint haben hat. Und auch da sozusagen bei dem Vater Peter, da geht es um das religiöse Ringen und bei den Mädchen geht es darum, wir sind was Besonderes, wir kommen in die Zeitung, sehen meine Brüste auf dem Bild gut aus.
Ja, 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 ja.
Das sind die Fragen.
Ne, ich meine, und spannend ist ja eigentlich auch, ne, du hast eben, du wächst in einer bestimmten religiösen Art katholisch auf. Das wird an der Schule sozusagen, hat es einen großen Stellenwert, weil es nun mal eine katholische Schule ist. Und gleichzeitig wächst du und gleichzeitig findet um dich herum ein Religionskrieg statt. Also ein Bürgerkrieg, der zu, keine Ahnung, 50, 60, 70, 40, wie auch immer, Prozent, also auf jeden Fall zu einem hohen Prozentsatz durch religiöse Ansichten angetrieben ist und angetrieben wird. Und das finde ich dann wiederum auch irgendwie spannend, ne? Wie ich meine, jetzt mal so von der kleinen Bühne dieser Fernsehserie auf die große Bühne, weil im Grunde ist das die Geschichte, in der das Christentum nun immer gelebt hat und in der religiöse Menschen auch sowieso immer leben. Und heute jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, da hast du wieder auch religiöse Motive, die bei Herrn Putin eine Rolle spielen, weshalb er sozusagen denkt, die Ukraine gehört zum heiligen russischen Reich sozusagen. Und ich finde das in der Serie, gerade dadurch, dass das so, so nebenbei thematisiert ist, eigentlich sehr richtig, weil genau so ist es ja. Also du hast so diese ultrablutigen Auseinandersetzungen dort mit Anschlägen und das wird ja eben auch dann mal gezeigt in einem Fernsehausschnitt und so. Und gleichzeitig versuchen diese Mädchen A, irgendwie aufzuwachsen und B, ihr katholisch sein auch zu leben. So. Und, und diese Spannung, die finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, weil die, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Religiosität ohne diese Spannung gibt, weil die Welt ja immer anders ist, als du es gerne als gläubiger Mensch hättest. Also.
Weil ich glaube, du kannst halt die Religiosität einfach nicht von der Zeitgeschichte entkoppeln, weil Religiosität immer im Kontext und auch immer im zeitgeschichtlichen Kontext stattfindet. Natürlich kann ich mir ganz viele Gedanken zu meinem Glauben und meinem Leben als gläubige Person machen. Aber natürlich beeinflusst sozusagen das, was ich in meiner Umwelt, was ich erlebe, sei es auf familiärer Ebene, aber sei es eben auch im zeitgeschichtlichen Kontext, auch im gesellschaftspolitischen Kontext, beeinflusst auch natürlich immer das, wie ich mein Glauben oder mein religiöses Sein sozusagen zum Ausdruck bringen kann, beeinflusst die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Da müssen wir über Friedensgebete oder Montagsgebete oder Montagsdemonstrationen oder Friedensgebete nachdenken. Also wo sich Glauben auch immer politisch äußert, beziehungsweise politisch äußern kann. Und so ist es bei den Mädchen eben auch. Da wird das Zeitgeschichtliche und das Religiöse parallel gesetzt mit dem, was eben junge Frauen beim Erwachsenwerden betrifft. Und das läuft alles nebeneinander und es hat alles den gleichen Stellenwert, beziehungsweise da ist nicht das Politische wichtiger, sondern das Aufwachsen und das Aufwachsen in einem zeitgeschichtlichen Kontext mit einer religiösen Ausprägung. Das haben wir noch nicht gesagt, auch in einem bestimmten Milieu. Die Mädels kommen alle, ich würde jetzt mal sagen, Mittelschicht bis untere Mittelschicht. Jetzt noch nicht sozusagen prekär, aber so, dass man eben in einem kleinen Haus wohnt mit einer halbwegs größeren Familie sozusagen. Also da ist jetzt nicht das große Geld. Das wird auch immer mal wieder in der Serie eine Arm-Reich-Thematik so ein bisschen aufgemacht. Aber genau, das sind alles identitätsbestimmende Dinge, die, finde ich, ganz realistisch und schön zusammengebracht werden in dieser Serie. Ich weiß, dass zum Ende sozusagen, da geht es um die Abschlussprüfung, da sagt Claire, unser hysterisches Derry Girl einmal, passing those exams was our only chance. We're girls, we're poor, we're from Northern Ireland, we're Catholics, for Christ's sake. Also das sind alles Dinge, die uns bestimmen. Wir sind Mädchen, wir sind katholisch, wir sind aus Nordirland. Wir haben keine andere Chance, außer einen guten Abschluss zu machen, weil die anderen Dinge sind so lebensbestimmend auch, dass sie auch sozusagen was mit unserer Zukunft machen.
Ja. Was mich beschäftigt jetzt im Blick auf Religion in der Serie, um auch anzuknüpfen an dem, was du vorhin gesagt hast, Jana. Ich hab das Gefühl, wenn ich mich recht erinnere, dann kommt Religion nur an ganz wenigen Stellen, wenn überhaupt, als eine versöhnliche Kraft oder so in den Blick. Es ist wirklich, die ganze Situation ist geprägt von diesen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken, und ich finde das schon auch krass, wenn man in einer Umgebung aufwächst, wo Religion eigentlich fast per Definition eine Kraft ist, die Konflikte schürt und die potenziell Gewalt aus sich heraussetzt. Das prägt ja auch dann den Zugang zum Glauben von Menschen auch, wenn man höchstens noch sagen kann, der Katholizismus, unsere Konfession, das bindet uns irgendwie zusammen, aber es bindet uns halt immer zusammen gegen andere, die mit uns im Konflikt stehen. Und das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja hochrealistisch gezeichnet, so ist die Situation in Irland, Nordirland über Jahre und Jahrzehnte hinweg gewesen, und Spannungen dauern an. Aber es ist einfach eine Voraussetzung, habe ich das Gefühl, unter der ich frage mich, ob und wie sich ein halbwegs gesunder christlicher Glaube entwickeln kann in einer derart, sag's jetzt zugespitzt, vergifteten Gesamtlage irgendwie.
Es lebt natürlich von Abgrenzung, ne? Also so Abgrenzung zum Protestantismus ganz, ganz stark, zumindest in der Serie. Ich verstehe was du meinst, Manu, total. Und in der Serie lebt es eben sozusagen von der Abgrenzung zu den Protestanten. Und das ist in manchen Situationen, in manchen Folgen in der Serie dann komisch, wenn, wie besagt, die protestantische Jungenschule irgendwie besucht wird und dann festgestellt wird, hey, das sind auch irgendwie nur Jungs und auch nur Menschen, die auch nur Eltern haben, die auch nur anstrengend sind. Aber das ist dann wieder sozusagen komisch gebrochen, aber sozusagen die ernsthafte Auseinandersetzung damit fehlt dann in dem Kontext meines Erachtens.
Ja, genau, stimmt. Das ist, auf dieses Terrain begibt sich Derry Girls nicht, und das ist auch völlig okay, weil es ja eine Sitcom ist, sozusagen. Ne? Also dieser religiöse Konflikt bleibt immer mal wieder in den Vordergrund kommen, da aber eigentlich Hintergrundmusik, so, sag ich mal. Ja. Aber mir geht das ähnlich wie dir, Manuel. Also ich sag mal so, für mich als gläubigen Menschen ist die Tatsache, dass gläubige Menschen sogar noch aus meiner eigenen Religion gegeneinander Kriege führen, darum, welche Religion, also welcher Geschmack, welcher Flavor der Religion nun der wahre Geschmack der Religion ist, sozusagen des Glaubens ist, das ist für mich eine der größten Anfechtungen überhaupt. Also, dass das durch die Geschichte immer wieder passiert, in einer Religion, von die von jemandem gestiftet worden ist, der gesagt hat, liebet eure Feinde, entfeindet euch, das ist sozusagen was, womit ich immer wieder hadere, merke ich, weil ich irgendwie denke, naja, und jeder sagt, ja, wenn alle nach der Bergpredigt leben würden, dann wäre die Welt eine wirklich bessere. Und da guckst du in die Religion hinein und merkst, ja, die führen ja schon gegeneinander Krieg. Also meine Güte.
Seit Tausenden Jahren.
Seit Tausenden von Jahren. Also ich weiß nicht, das ist sozusagen ein Thema, was mich persönlich immer wieder zweifeln lässt.
Wir verkacken es halt immer wieder.
Ja.
Also so.
Ja.
Ja, genau. Also ist ja nun auch ein Thema der Religion, dass der Mensch es eben nicht kann. Ne? Dass wir, um es mal fromm auszudrücken, dass der Mensch ein Sünder ist und auch in seiner Religiosität ein Sünder ist, sozusagen. Und die religiöse, ich finde immer, Religion kann aus dem Menschen das Beste herausholen und oder das Schlimmste.
Ja. Ja.
Irgendwie und wohl dem, der irgendwie zumindest nicht unter der Fuchtel des Schlimmsten aufwachsen muss.
Es ist halt auch, und um ganz kurz sozusagen auf die Serie wieder zurückzukommen, es ist halt auch ein Aushandeln von dem, ich bin von etwas überzeugt und wie kann ich das stehen lassen neben anderen Dingen, von denen andere Menschen überzeugt sind, sozusagen die eigene Überzeugung neben anderen Überzeugungen stehen lassen können und als auch als gleichwertig zu betrachten. Also nicht diesen Schritt zu gehen, das, was ich denke, das, wovon ich überzeugt bin, ist das Richtige.
Ja.
Sondern eben zu sagen, ich habe eine Überzeugung, ich habe einen Glauben, ich habe eine eigene, eine Konfession oder eine religiöse Überzeugung. Und ich habe Menschen, mit denen ich aufwachse, zum Beispiel, die sind anders, die sind haben einen anderen Glauben, eine andere Überzeugung. Und die können trotzdem auf einer menschlichen Ebene komplett gleichwertig für mich sein. Wenn wir das jetzt von der Religion sozusagen nochmal kurz auf das irische und engländische Engländersein übertragen, dann ist es ja genau das, was mit James zum Beispiel passiert, der irgendwann sagt, I'm a Derry Girl. Ja. So, natürlich kriegt er immer dafür auf den Sack, sag ich mal so, dass er Engländer ist.
Ja.
Aber ist komplett gleichwertig sozusagen mit den Mädchen auf der menschlichen Ebene.
Aber ist euch das auch so gegangen? So mein Schluss, also jetzt zu diesem Thema aus der Serie war, dass die Serie eigentlich den Gedanken nachzeichnet, naja, Religion ist schon ganz schön gefährlich, ja. Religion als Beigeschmack ist okay, aber lieber nicht zu religiös sein, sondern konzentriere dich auf die Dinge des normalen Lebens, erwachsen werden, bumsen wollen, Freundschaft, Identität, gute Noten schreiben, sage ich jetzt mal, um aus dem Sumpf herauszukommen, wie auch immer. Also ein bisschen sozusagen das, was ja was auch die Schlussfolgerung der säkularen Gesellschaft ist, ne? Die Entwicklung, die wir in Europa in den letzten, keine Ahnung, 200, 300 Jahren haben, dass die Menschen sagen, ja, Religion als Glaube, also so als persönliche Lebensfarbe, kein Problem, aber achte drauf, dass es nicht zu doll wird, weil dann wird es gefährlich.
Religion ist nicht die Erlösung oder nicht die Erleuchtung oder nicht das, was die Mädels da aus dem Erwachsenwerden rausholt, und es ist auch nicht das, was die Mutter und ihren Mann und den Grandpa sozusagen irgendwie aus diesem unteren Mittelschichtsmilieu rausholt. Religion macht die Dinge da nicht besser oder auch
nicht
gut.
Nein, es ist ja sogar wirklich explizit so, dass Religion die Dinge an ganz vielen Stellen wirklich deutlich schlechter macht. Ja. Also es ist klar, dass Derry Girls kein attraktives Bild von Religion oder Katholizismus oder Christentum zeichnet, dem man sich gerne anschließen würde. Wäre ja auch überhaupt nicht authentisch oder glaubwürdig, weil man schon sagen muss, die Welt hat im 20. Jahrhundert auf diesen Nordirland-Konflikt geblickt und hat sich die Augen gerieben und gedacht, was läuft hier eigentlich anachronistisch irgendwie falsch? Da schlagen sich noch immer die Katholiken und die Protestanten den Schädel ein. Also das ist ja jetzt, das war schon ein Antizeugnis erster Güte, was da geliefert wurde. Und das ist aber auch ein bisschen jetzt so im Nachgang der Serie das, was mich ein bisschen beschäftigt, dass ich mich frage, wie muss denn Religion beschaffen sein? Wie muss eine religiöse Gemeinschaft beschaffen sein, in Klammern dieses katholische Mädcheninternat gibt ganz sicher keine erstrebenswerte Vorlage. Wie müsste das beschaffen sein, dass Menschen sich auf eine gesunde Weise entwickeln, so dass man sogar sagen kann, die Religion hat die Entwicklung von Menschen nicht behindert, Menschen nicht infantil oder abhängig gehalten oder gegeneinander aufgebracht, sondern Religion oder ganz spezifisch der christliche Glaube hat die gesunde Entwicklung sogar befördert, hat die Selbstwirksamkeit von Menschen, den Mut irgendwie rauszugehen und sich selbst zu sein oder den Mut, Menschen zu vertrauen und versöhnlich zu wirken und so weiter, befördert. Was muss passieren, damit eine Gemeinschaft ein solches Umfeld ist für junge Menschen?
Ich glaube halt gerade bei jungen Menschen, also gerade als Jugendliche, sehnst du dich ja total nach Orientierung. Also nach Orientierung und Abgrenzung hin zu allen Seiten, Abgrenzung zu den Eltern, Orientierung hin zu dem, was möchte ich, was kann ich, was will ich werden, was ist mir wichtig. Und viele Religionen haben ja durchaus einen moralischen Touch irgendwie mit drin. Da kommen wir nicht umhin. Und das ist ja auch in bestimmten Bereichen sehr gut auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt eine Phase, gerade beim Aufwachsen, wo dieses Moralische entweder total gut oder total schlecht sein kann. Ja. Beziehungsweise, wenn es eben sozusagen sich negativ auswirkt, dann kann es eben dazu führen, dass es halt für Jugendliche etwas ist, wovon sie sich komplett abgrenzen und was für sie überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, gerade dieses Jugendalter mit Religion so ein heikles Alter. Ich weiß gar nicht, warum es Konfirmandenunterricht mit 14, ja klar, Religionsmündigkeit und so, aber eigentlich ist es der denkbar beschissenste Zeitpunkt gefühlt.
Ja.
weil es da für Jugendliche um alles andere geht, außer eine große Institution, die ihnen sagt, was sie machen sollen, was sie glauben sollen, was richtig und was falsch ist. Weil das alles Dinge sind, die man in diesem Alter eigentlich mit sich selber und mit dem Umfeld, das man hat, irgendwie erstmal ausloten möchte oder muss, wie auch immer.
Genau.
Und da sozusagen wäre es halt dann, glaube ich, sozusagen an der Institution oder an der Religionsgemeinschaft gelegen, dann nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Meinungen an die Jugendlichen heranzutreten oder mit moralischen Ansprüchen oder einem ethischen Regelkatalog, wie auch immer, sondern immer da anzusetzen, wo die gerade sind. Und das passiert, glaube ich, selten.
Ich will mal zwei Beispiele nennen, die da, glaube ich, gut passen. Ein negatives und ein positives. Negatives aus meiner eigenen Sozialisation, wie gesagt, in einem freikirchlichen Setting, jetzt keine, das war nicht sektiererisch oder so, aber es war sozusagen irgendwie viel Gottesliebe da und der Impetus, gib dein Leben ganz Gott. Und so als 14-Jähriger, 15-, 16-, 17-Jähriger Junge da drin aufzuwachsen, habe ich im Nachhinein als eine wirklich unfassbar schwierige Aufgabe erlebt, sozusagen darin groß zu werden, sozusagen. Hinterher habe ich gedacht, oh meine Güte, wäre ich doch erst lieber mit Mitte 20 fromm geworden, weil diese inneren Konflikte auszuloten zwischen deiner, keine Ahnung, erwachenden Sexualität und den und den Normen, die dort ausgegeben wurden, das alles irgendwie möglichst sauber vonstatten gehen soll und man irgendwie keinen Schritt zu weit gehen darf und so weiter und so fort. Die ganze Frage nach, keine Ahnung, Selbstbefriedigung und was weiß ich nicht alles. Also das fand ich unfassbar anstrengend und schwierig. So, ich habe immer gesagt, meine Frau hat immer gesagt, sie hat die Gnade der späten Bekehrung, weil sie sich eben nicht in diesem Jugendalter weil sie nicht christlich geworden ist. Und ich glaube, sie hat recht. Also ein positives Beispiel hat mir gerade heute der Leiter von unserer Jugendarbeit in der Kirche erzählt, der gesagt hat, wir haben bei uns in der Jugend einige Jugendliche, die so in dieser ganzen
LGBTQIA+.
Genau. Also
queer. Ich sage jetzt immer queer, weil ich beim Buchstabensalat nicht mehr mitkomme.
Genau, so geht es mir eigentlich auch. Ich wollte es nur noch einmal versuchen. Danke, Jana, dass du gezeigt hast, dass ich es nicht kann. Aber einige Jugendliche, die queer sind, sozusagen, die in dieser ganzen Frage auch noch nicht so genau wissen, was sind sie denn nun? So.
Yeah.
Und an die Schule, in der sie gehen, da wird das eigentlich gut aufgegriffen und keine Ahnung, Schule gegen Rassismus und so weiter und so fort. Aber die sagen, der einzige Ort, wo sie sich wirklich sicher fühlen und wo sie wirklich das Gefühl haben, sie dürfen so sein, wie sie sind, mit diesem Nichtwissen, noch nicht genau wissen, wie sie sind, nur zu merken, irgendwie bin ich anders. Das wäre diese Jugendarbeit, das wäre die Kirche sozusagen.
Ja.
Und da habe ich dann wieder gedacht, ja, ach geil, wenn Kirche das, also einen Raum dafür schaffen kann, dass solche Jugendlichen keine Angst haben müssen, sondern einen Ort in ihrem Leben haben, wo sie wirklich sein dürfen, ja, dann ist geil, dann ist super.
Ja.
Tatsächlich passt dein Beispiel so ein bisschen, also habe ich gerade auch Erinnerungen an solche Situationen. Ich bin ganz, ganz, ganz klassisch sozusagen zum Konfirmandenunterricht gegangen, hatte keine Verbindung in freikirchliche Kreise oder ähnliches, sondern ganz klassisch protestantisch, norddeutsch. Und bin in den Konfirmandenunterricht gegangen, weil man das eben so macht bei mir auf dem Dorf. Und natürlich waren da auch die Jungs und die waren immer interessanter als die religiösen Inhalte, über die wir da gesprochen haben. Daran habe ich überhaupt keinerlei Erinnerungen mehr. Aber die Erinnerungen, die ich danach habe, die waren eigentlich viel wichtiger, weil ich dann auch in der Jugendarbeit geblieben bin. Und ich war früher so ein Strich in der Landschaft sozusagen. Also ich war immer nicht klein, sondern eher groß und haben die Ärzte immer gesagt, ich habe Untergewicht, also ich war immer so strichmäßig. Und ich hatte eine sehr alte Kindergartenfreundin, die sehr adipös war. Und wir waren sehr gut befreundet und wir sahen immer aus wie ein sehr unpassend ungleiches Paar irgendwie zusammen. Also immer so, was ist das für eine Kombination? Und wir waren aber beide in der Jugendarbeit bei mir in der Gemeinde und das war für uns beide so ein sehr heilsamer Raum für unsere Freundschaft tatsächlich.
Mhm.
Oder ein Raum, wo einfach unsere Freundschaft so sein konnte, wie sie halt eben war. Und ich glaube, wenn wir in eine Klasse gegangen wären, wären wir vielleicht nicht mehr so gut befreundet gewesen oder hätte unsere Freundschaft irgendwie nicht so sein können, wie sie da war. Und von daher habe ich beides erlebt, sowohl den Konfirmandenunterricht, in dem irgendwie alles Pubertierende wichtiger war als irgendwie religiöse Inhalte, aber dann trotzdem irgendwo auch ein Raum, wo Identitätsentwicklung dann auf einmal möglich ist.
Mhm. Ja, schön.
Ja, Und ich glaube, das ist schon irgendwie Teil des Geheimnisses. Und das ist ja auch ganz, also es ist nicht banal, aber es ist sehr simpel eigentlich, wenn Menschen, gerade junge Menschen, eine Gemeinschaft finden, in der sie sich angenommen fühlen, in der sie sich bestärkt fühlen, in der sie sein können irgendwie, wie sie sind, mit ihren Zweifeln und mit ihren Unsicherheiten und auch was auch immer da mitbringen können. Das ist eigentlich ein großartiges Umfeld, irgendwo aufzuwachsen. Und wenn sie dann noch ermutigt werden, irgendwie ihre Stärken zu entdecken und Dinge auszuprobieren und zu wagen und nicht zurückzuhalten und so, das ist doch irgendwie eine Umgebung, in der man gerne aufwächst. Und das eigentlich hätte der christliche Glaube den Impuls oder die Ressourcen dazu, eine solche Kraft zu sein oder eine solche Umgebung zu prägen, auch wenn historisch nicht nur in Nordirland, sondern auch sonst halt immer wieder ganz gegenteilige Kräfte stark geworden sind. Aber ja, ich fand das jetzt noch spannend, das irgendwie doch nochmal auszuziehen, diese Linie, und zu fragen, ausgehend von Derry Girls, wo Religion wirklich meiner Erinnerung nach nirgends als irgendwie versöhnliche oder förderliche Kraft in den Blick kommt, mal zu überlegen, wo sie das dann trotzdem sein könnte. Ja.
Ich glaube auch, dass sie das Vermögen dazu hat. Und wir hatten es ja vorhin schon, ne? Sozusagen, das Leben findet immer zwischen Anspruch und Wirklichkeit und so weiter statt. Aber wenn man das im Blick behält, dass es nicht darum geht, aus Menschen gute Katholiken zu machen oder gute Reformierte oder gute Freikirchler oder irgendwelche Guten, sondern Menschen, den Kindern und Jugendlichen einen Ort gibt, wo man auch sich in der Religion, in dem Glauben bergen kann und gleichzeitig sein darf, wie man ist, sozusagen. Also eher den Glauben, du hast das gerade gesagt, Manu, als Ressource zu begreifen, der dir hilft mit deinen Sorgen und Zweifeln und deinen Identitätsproblemen. Irgendwie umzugehen, sie ja nicht immer löst, aber damit umzugehen, mit all den Schwierigkeiten, die man hat, wenn man groß wird. Und davon gibt's nun eine ganze Menge, finde ich. Die Schwierigkeiten gehören ja eben auch dazu, zum Großwerden. Sonst wird man ja nicht groß, wenn man sich nicht an Dingen abarbeiten muss. Also.
Ja. Ja.
Ja, ja, ich denke gerade noch daran rum, was du gerade gesagt hast. Genau, es setzt halt, Religion kann halt irgendwo einen Rahmen setzen. Ja. Und so wie es sozusagen für unser Leben oder für Jugendliche einen Rahmen setzen kann, in dem sie sich entwickeln können, so setzt es sozusagen, oder es ist auch ein Teil des Rahmens, sozusagen, der bei Derry Girls gesetzt wird. Dazu gehört eben nicht nur die Religion, sondern auch das Milieu, sondern auch irgendwie das schulische Umfeld, der Ort, Derry. Da ist der Rahmen halt einfach nochmal viel enger gestrickt. Genau. Aber ja, Religion kann ein Rahmen sein, in dem Entwicklung ermöglicht werden kann, im besten Fall. Und Jugendliche bestärken kann.
Ja.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen von Derry Girls über Religion und Coming of Age und Jugendliche und Nordirland, also wir sind vom Regen in die Traufe, wollte ich gerade sagen, von hier nach da.
Ja, aber das ist doch schön. Letzten Endes wollen wir ja nicht nur über eine Serie reden, sondern auch über das, was das mit unserem ganz normalen Leben irgendwie auch zu tun hat.
Auf jeden Fall, voll. Und sehr, sehr versöhnlich irgendwie auch letzten Endes damit umgehen, dass es halt nicht immer versöhnlich ist, beziehungsweise, genau, dass wir irgendwie alle mit Fragen zurückbleiben können. Genau, und damit eine wunderbare Überleitung zu der Frage, wem würdet ihr denn die Serie empfehlen, lieber Manu, lieber Jay? Und vielleicht noch, Hattet ihr einen Highlight-Moment in der Serie? Weil ich hatte einen Highlight-Moment und da sind mir auch wirklich die Tränen gekommen. Also euer Highlight-Moment und wem würdet ihr die Serie empfehlen?
Also ich muss jetzt, ich nehme das jetzt als Gelegenheit, ich muss von dieser Schwester Michael, muss ich noch ein, zwei Sprüche loswerden, weil die ist einfach zu gut für diese Welt. Die ist auch total so Meme- und GIF-tauglich. Also total. Auch wenn man
gibt's
bei WhatsApp,
auch von ihr. Ja.
Genau, wenn man Sister Michael eingibt bei WhatsApp, bei den GIFs, dann kommt man auch schon, stößt man auch schon auf einige Schätze. Also zum Beispiel nach den regelmäßigen Theateraufführungen und den Gesangsdarreichungen der Mädchen an diesem Internat. Da kann sie an einer Stelle, sagt sie dann, der Konflikt hier, also der ganze Religionskonflikt in Nordirland, hat zu so vielen schrecklichen Gräueltaten geführt. Und dann nach einer Kunstpause sagt sie, und jetzt müssen wir euer Stück zu dieser Liste hinzufügen. Und einmal sagt sie auch, nach einer Tanzaufführung dreier Mädchen, sagt sie, danke Mädchen, diese Aufführung werden wir so schnell nicht vergessen. Egal wie sehr wir uns anstrengen.
Ja, das ist wundervoll.
Und an einer Stelle sagt sie, steht sie vor der ganzen versammelten Schülerinnen-Schar und sagt dann so, wenn jemand sich ängstlich und besorgt fühlt, es ist, glaube ich, irgendwas vorgefallen, irgendwie. Und die Schülerschaft war ein bisschen verstört. Und sie sagt dann so, wenn jemand sich ängstlich und besorgt fühlt oder einfach nur plaudern möchte, bitte, bitte, kommt nicht zu mir. Ja, das sind meine Highlights gewesen. Ein bisschen oberflächlich, aber sehr. Aber ich fand die einfach köstlich. Und ich würde die Serie allen empfehlen, die mal herzhaft lachen wollen, mit einer Geschichte, die doch einen historischen Rückhalt hat.
Ja, mein Highlight in der Serie ist der klassische Tearjerker, nämlich Ende der zweiten Staffel, wo sich alle um die Bühne drängen, wo Bill Clinton spricht und James ist mit seiner Mutter weggefahren. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt. Mir kommen bei sowas dann immer tatsächlich ein bisschen Tränen. Es war ein Abschied, wo du dann gemerkt hast, James, der eine Junge eben mit diesen vier Mädels, ist dann doch quasi auch wirklich herzlich verabschiedet worden und alle sind traurig, dass er nun wegfährt. Und während er dann im Auto sitzt, siehst du, es arbeitet in ihm. Und dann die Mädels stehen um die Bühne bei Bill Clinton und plötzlich dreht sich eine um und sie sieht ihn von hinten winken. Also er ist zurückgekommen. Mhm. Und alle drehen sich um. Da spricht der amerikanische Präsident. Scheißegal, da steht unser Freund James und er ruft, I'm a Derry Girl, I'm a Derry Girl. Also er bleibt sozusagen. Und ich meine, das ist so ein typischer Moment, aber mich kriegt sowas. Da werde ich dann drückt so meine eigene Sehnsucht nach echter Freundschaft aus, die ja nicht spannungslos ist, gerade für ihn, aber irgendwie in diesem Augenblick. Und sie gehen dann alle zu ihm. Lass den Präsidenten Präsidenten sein. Scheißegal. Jetzt sind wir hier die fünf Derry Girls. Ja. Ach, das hat mich einfach, das, wie gesagt, mag man sentimental finden, aber das hat mich bewegt und zu Tränen gerührt. Das fand ich wirklich schön. Ein ganz, ganz schöner Moment. Ja, wem empfehle ich die Serie? Ich empfehle sie jedem, der Jugendarbeit macht. Ich empfehle sie jedem, ob christlich oder nicht, aber auch gerade den christlichen Jugendpastoren oder was auch immer, die sollten sich diese Serie angucken, finde ich, um ein Stück weit, genau was wir hier auch besprochen haben, ein Stück weit irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wie aufwachsen innerhalb von einem religiösen Rahmen nicht um ein Modell davon zu sehen, sondern um die Schwierigkeiten dessen erahnen zu können und mitkriegen zu können, um dafür ein Gespür zu kriegen. Mhm. Ja, und ansonsten empfehle ich sie allen Jugendlichen, weil das einfach schön ist, anderen Jugendlichen dabei zuzugucken, denke ich mir, wie sie mit den Problemen, an den Problemen hadern, die ihr selber habt.
Ja, Jana. Ich kann mich Jay tatsächlich mit meinem Highlight-Moment fast anschließen. Das war auch tatsächlich das Finale der zweiten Staffel. Aber noch einen Ticken Moment davor, weil bevor James mit seiner Mutter abfährt, hält ihm seine Cousine Michelle eine flammende Rede und sagt, du kannst nicht fahren. Du bist, sie sagt dann schon, you're a Derry girl now. You can't leave. Also du kannst nicht gehen. Und gerade besonders Michelles Verhältnis zu James ist ein sehr, sehr gespanntes. Also sie ist eigentlich diejenige, die ihm immer wieder Parole bietet und ihn immer auf den Sack haut und ihn immer wieder klein hält und immer wieder sagt so, du bist doch Engländer, es tut uns leid, wir können nichts für dich. Du hängst halt jetzt irgendwie an uns dran, aber eigentlich sozusagen finden wir dich scheiße. Und dass sie dann diejenige ist, die dann zu ihm geht und sagt, du kannst nicht gehen, du bist jetzt ein Derry Girl. Das ist quasi, das war mein catchy Moment, wo ich gedacht habe, er ist ein Derry Girl jetzt. Ja, genau. Und wem ich die Serie empfehlen würde, allen grundsätzlich. Ich empfehle diese Serie allen Menschen. Wie gesagt, ich habe zwei erwachsene Männer dazu gebracht, diese Serie zu gucken und mit mir über diese Serie zu sprechen. ich finde es auch einfach, ich finde den Humor grandios, ich finde die Charakterzeichnung super. Jede Person, jede Rolle, die da spielt, hat irgendwie so ihren ganz eigenen Touch und ihre Eigenheiten und das ist einfach schön gezeichnet. Und auch, dass es ist keine Serie, an der man sozusagen überdrüssig wird. Sie ist zu Ende. Sie ist einfach nach 19 Episoden zu Ende, weil die SchauspielerInnen und die Rollen erwachsen geworden sind. Die Serie endet, das ist vielleicht auch ganz am Schluss noch ganz versöhnlich zu sagen, die Serie endet mit dem Good Friday Agreement, mit dem Karfreitagsreferendum und quasi da auch mit einem Friedensabkommen. Und eben mit dem 18. Geburtstag. Also die Mädchen sind irgendwie groß geworden, die Schule ist zu Ende, sie gehen auf ihre Colleges und irgendwie beginnt etwas Neues und die Phase der Jugend ist vorbei und also auch die Serie.
Ja. Wunderschön, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Perfekt.
Voll. Ja, dann schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen oder hören beziehungsweise uns wieder
im nächsten Monat.
Helft mir, genau, im nächsten Monat, ja.
Irgendwann im nächsten Monat, genau. wir haben den Fahrplan noch nicht definitiv gemacht, von daher lasst euch überraschen und bleibt dran, wenn es
wird auf jeden Fall wieder gut.
Es wird wieder gut. Das hat niemand angezweifelt.
Genau.
Schön, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch einen hübschen Tag noch. Habt's gut.
Ja, habt's gut. Tschüss allerseits.
Ciao, ciao. RevLab.